Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Vielen Dank, Sonja. Also auch nochmal von mir guten Morgen und ich hoffe, ich kann wirklich etwas von meinem Herzen mitteilen, was mich in den Jahren, oder ich bin jetzt 30 Jahre gläubig und wo es schon anfing, nachdem ich mich bekehrt habe, das Thema Gebet. Ich habe mich dann auf Umwegen mal woanders hin begeben. Ich hoffe, ich kriege das hin und der Titel des Gebetes heißt einfach, wenn du wüsstest, wer mit dir redet. Und was hat das mit Fürbitte zu tun letztendlich, wenn du wüsstest, wer mit dir redet? Und am Anfang möchte ich aus dem Buch, was mich sehr fasziniert hat, was ich jetzt zum zweiten Mal und sicherlich noch zum dritten Mal lesen werde, es gibt bei uns im Buchladen, das ist von Johannes Hartel, In meinem Herzen Feuer, die aufregende Reise eines Lebens in Gebet. Und mich hat dort eine Geschichte wirklich oder ein Lied, was er geschrieben hat, besonders angesprochen und damit möchte ich anfangen. Wenn du ihn kennst, wenn du wüsstest, wer es ist, der mit dir spricht, weißt du, mit wem du sprichst? Erkennst du, wer da vor dir steht? Wenn du wüsstest, wer es ist, an den du glaubst. Wenn du wüsstest, wer es ist, mit dem du sprichst, weißt du, wer das ist, den du als Herrn bekennst, mit wem du es zu tun hast? Er ist der Unbezähmbare, der Unkontrollierbare, der Unberechenbare. Er wurde nicht kontrolliert durch seine Feinde. Selbst die, die ihn zu verhaften gesandt waren, konnten sich der Macht seiner Worte zunächst nicht entziehen und kehrten unverrichteter Dinge wieder heim. Kennst du ihn? Seine Feinde konnten ihn nicht zähmen. Die Machthaber hatten so viel Angst vor ihm, dass sie ihn beseitigen musste. Wer ihn sah, begann zu weinen oder hob Steine auf vor Schrecken. Er ist das Erdbeben. Er war der Schrecken der Mächtigen seiner Zeit. Er ist der Unbezwingbare. Er lacht und sein Mund spottet ob der Pläne der Herrschenden. Du kennst das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Du kennst auch den Löwen von Juda, der am dritten Tag siegreich aufstand. Weißt du, dass er heute lebt? Das Feuer in seinen Augen ist seither nicht erloschen. Seine Jünger spotteten der Todesdrohung ihrer Richter. Hatten sie ihn doch lebend gesehen? Kennst du den gebrochenen Gottesknecht am Kreuz? Weißt du, dass er lebt und gekrönt auf einem weißen Pferd wiederkommen wird? Hast du von dem Lamm gehört? Doch weißt du, dass er ein Löwe ist? Er hat das Herz eines Löwens. Er hat den Blick eines Löwen. Johannes fiel wie tot zu Boden, als er in seinen Augen aus Feuer blickten. Er hat die Stimme eines Löwen. Er hat die Entschiedenheit eines Löwen. Wenn du ihn kennst, mit dem du sprichst, was traust du ihm zu? Er ist der Unbezähmbare, der Unkontrollierbare, der Unberechenbare. Er wohnt in keinem Haus, gehört zu keiner Partei und zu keinem Lager. Das Einzige, von dem die Schrift explizit sagt, dass seine Hände es herstellten, war die Peitsche für den Tempel. Er wurde nicht begrenzt, nicht kontrolliert, nicht einmal durch seine Freunde, nicht einmal durch seine Kirche. Er ist der Unberechenbare, er ist die Sturmflut. Kennst du ihn? Weißt du, mit wem du sprichst? Weißt du, mit wem du es zu tun hast? Er ist der radikal Glückliche. Sein erstes Wunder waren 600 Liter edler Wein für eine angetrunkene Partygesellschaft. Du musst ihn nicht glücklich machen, du musst ihn nicht trösten. Er ist der radikal Gnädige. Er ist auf der Suche nach einer Anbeterin in Geist und Wahrheit. Er fädelt ein Gespräch mit einer Ehebrecherin ein. Du musst und kannst dir seine Gnade nicht verdienen. Du musst ihn nicht imponieren. Du meinst, deine Sünde könnte ihn stoppen? Du meinst, deine Schwäche sei zu groß für ihn? Er ist der Überwinder, der siegreiche Löwe. Seine Entschiedenheit, dich zu lieben, ist größer als alles, was dich von dir meint zu trennen. Er ist so anders. Es hat einen Grund, dass er seine Hand auf Johannes Schulter legte und sagte, fürchte dich nicht. Wer ihn sieht, erbebt. Wer seine Hand auf seine Schulter spürt, die er durchbohrte, betet an. Ihn, der uns geliebt und mit seinem Blut erlöst hat. Und ich finde das wirklich so faszinierend, wenn du wüsstest, wer es ist, wer mit dir spricht. Ja. Entschuldigung, mich berührt das immer wieder. Wenn du wüsstest, wenn ich weiß, wer es ist, der mit uns spricht. Und was hat Fürbitte oder was hat Fürbitte mit Gebet zu tun? Eigentlich alles. Denn ich habe neulich ein Zitat gehört und das finde ich ganz gut. Gott nimmt die Torheit des Gebetes, um die Weisheit der Welt zunichte zu machen. Und das finde ich einen so einen kraftvollen Satz. Wir haben hier heute viel gehört, wo Menschen in die Straßen hinausgegangen sind, das Team von der Lebensart und einfach wirklich Atmosphären checken. Das ist Gebet. Ja, das ist etwas, wo ich einfach wirklich höre, was sagt Gott? Was ist es, wenn du sagst, ich bete zu Gott? Du betest zu jemandem, den du nicht siehst? Wie bist du dir sicher, dass er hört? Und doch nimmt Gott die Torheit des Gebetes, um die Weisheit der Welt zunichte zu machen, indem er seine Kraft offenbart. Unser Gebet, dein Gebet, verändert dich und verändert unser Umfeld. Wenn wir Veränderung wollen, wenn wir die Herrlichkeit Gottes wirklich erleben wollen, erfahren wollen, geschieht es durch Gebet. Erst beten, dann handeln. Ich möchte euch von zwei Leuten aus der Schrift erzählen, die mich auch sehr bewegen und die auf unterschiedliche Art und Weise Gebet erlebt haben. Einmal sehen wir Hesekiel 37, und zwar möchte ich da anfangen, es zu lesen. Die Hand des Herrn kam über mich und der Herr führte mich im Geist hinaus, ließ mich nieder mitten auf der Ebene und diese war voller Totengebeine. Er führte mich ringsrum an ihnen vorüber und siehe, es waren viele auf der Ebene. Siehe, sie waren sehr dürr. Da sprach er zu mir, Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Ich antwortete, o Herr, Herr, du weißt es. Da sprach er zu mir, Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen, dass zu den verdorrten Gebeinen hört das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr zu diesen Gebeinen. Seht, ich will Odem in euch kommen lassen, dass ihr lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben, Fleisch über euch wachsen lassen, euch mit Haut überziehen, Odem in euch geben, dass ihr lebendig werdet und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Da weissagte ich, wie mir befohlen war. Und als ich weissagte, entstand ein Geräusch und siehe eine Erschütterung und die Gebeine rückten zusammen, ein Knochen zu dem anderen. Und ich schaute und siehe, sie bekamen Sehnen, es wuchs Fleisch an ihnen und es zog sich Haut darüber, aber es war noch kein Odem in ihm. Da sprach er zu mir, richte eine Weissagung in dem Odem, weissage Menschensohn und sprich zum Odem. So spricht Gott der Herr, Odem komme von den vier Windrichtungen und hauche diese Getöteten an, dass sie lebendig wären. Und so weissagte ich, wie mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie und sie wurden lebendig und stellten sich auf ihre Füße, ein sehr, sehr großes Heer. Und die Geschichte geht weiter, also wo einfach die Gebeine zusammenrücken und wie Hesekiel das sieht, wirklich wie dieses tote Heer lebendig wird. Und ich finde es so faszinierend. Hesekiel war jemand, der um 500 und noch was vor Christus, in dieser Zeit, 500, was war das, 5 vor Christus, ja, ich hoffe, dass ich jetzt richtig sage, wurde er gefangen weggeführt. Und zwar war der König Nebukadnezar, die hatten Krieg geführt und Jerusalem wurde praktisch eingenommen. Die ganzen Leute waren unter der Herrschaft von dem König Nebukadnezar und er hatte die königliche Familie, die Handwerker und die edlen Leute wirklich nach Babel wirklich mitgenommen. Das heißt, Hesekiel war in Gefangenschaft, als er diese Vision war. Das Volk Israel lebte nicht mehr in dem, was Gott eigentlich ihnen verheißen hatte. Und es herrschte Krieg. Und dann kriegt er diese Vision. Und Gott sagt, was siehst du? Und Hesekiel sagte wirklich, eigentlich sah er im Natürlichen Hoffnungslosigkeit. Er sah, Tod. Er sah Verwirrung, es war einfach kein Leben da. Und in dieser Situation spricht Gott, meinst du, das kann wieder lebendig werden? Und für mich ist das wirklich so faszinierend, dass hier rauskommt, dass Hesekiel eine wirkliche Beziehung zu Gott hatte, eine Liebesbeziehung. Denn wirklich Hesekiel sagte, Herr, du weißt es. In der Bibel steht Ausrufezeichen, du weißt es. Ja, da steht nicht Fragezeichen, oh Herr, du weißt es, sondern Ausrufezeichen. Und ich denke wirklich, dass Hesekiel wusste, er sah das Natürliche, aber Gott hat einen Plan. Er sah in die Zukunft hinein, was Gott tun will. Und Gebet ist für mich etwas Beziehung, Leben, hören, was Gott sagt, dann reagieren. Gebet ist etwas wirklich Faszinierendes, etwas Spannendes, etwas Aufregendes, nicht ein Heruntersagen von monotonen Sachen. Und Gott fragt dich, was siehst du? Meinst du, deine Situation kann sich ändern? Was siehst du? Was sehen wir in unserem Umfeld? Delcy hat vorhin gesagt, es gibt Dinge in dieser Stadt, die so klein ist, wo wir gar keine Ahnung haben, was wirklich passiert. Und ich möchte euch mal ein paar Situationen sagen, wo, wenn ich die euch jetzt vorlese, es ist nur ein bisschen was. Das kann einen schon hoffnungslos machen. Wir haben zurzeit in der Welt 24 kriegerische Konflikte und kriegerische Auseinandersetzungen. Weltweit gibt es 40 Millionen Sklaven. Der Sklavenhandel war noch nie so hoch wie heute in dieser Zeit. 3/4 davon ist sexuelle Ausbeutung, sind Prostitution in Zwangsprostitution. Ich habe neulich einen Bericht gesehen von einer jungen Frau hier aus Deutschland, die einfach durch diese sogenannten Loverboys, das heißt, das sind wirklich Zuhälter, die gehen an die Schulen und suchen bewusst sich junge, unsichere Mädchen aus, meistens auch wirklich an Gymnasien, und spielen ihnen die große Liebe vor und zwingen sie dann in die Prostitution. Und diesen Bericht von so einer jungen Frau habe ich dann gehört. Und als sie das so gesagt hat, sie hat es geschafft auszusteigen, aber unter Tränen hat sie gesagt, ich werde nie mehr so leben können, wie ich gelebt habe. Das, was ich erlebt habe, das ist überhaupt nicht mit Worten zu beschreiben. In Deutschland nehmen sich jedes Jahr 9000 Menschen das Leben. Und das ist nur die Dunkelziffer. Ich habe es mal ausgerechnet, es sind ungefähr 20 pro Tag. Jeden Tag. Ja. Und es ist erschütternd. Verkehrstote ist auch schlimm, haben wir aber im Jahr plus 3000. In Deutschland sterben in der Woche 3 Kinder an Folgen von Misshandlungen, meist unter 6 Jahren. Letztes Jahr gab es in Deutschland 153.000 Ehescheidungen und 100.000 Abtreibungen. Das ist das, was man sieht. Hoffnungslosigkeit, Auswegslosigkeit, Schmerz. Und in dieser Situation fordert Gott uns auf und sagt, du siehst es richtig, aber meinst du, diese Situation kann sich ändern? Und Hesekiel sagte, ja. Und was hat das mit Gebet zu tun, wenn wir uns aufmachen, ihn zu entdecken, Gott zu entdecken? Gebet ist nicht etwas, und ich sage nicht, dass hier niemand betet. Ich glaube, wir sind schon eine betende Gemeinde. Aber da gibt es noch etwas, was geheimnisvoller ist, was faszinierend ist. Wisst ihr, ich habe immer meine stille Zeit gemacht und meine Bibel gelesen, weil man als guter Christ das ja so macht. Ne? So, also du musst stille Zeit machen. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich das wirklich durchgezogen. Bis zu dem Punkt, wo ich gemerkt habe, wirklich, wenn ich wüsste, wer es ist, ich kann ihn nicht mal mit meinen Gebeten beeindrucken. Das beeindruckt Gott nicht, weil er mich liebt, weil sein Herz für mich leidenschaftlich ist, weil sein Herz für dich leidenschaftlich ist und voller Feuer. Und wenn er dich ansieht, dann sieht er dich mit Augen der Liebe an und voller Leidenschaft und Feuer. Und indem wirklich du dich ihm aussetzt und Zeit mit ihm verbringst, und ich sage es so gut, zweckfreie Zeit, in diesem Sein vor Gott verändert es mein Herz für die Welt um mich rum. Das muss ich mir nicht anstrengen, sondern ich bin in dieser Beziehung, ich bin in dieser Liebe mit Gott. Ich schaue ihn an, wie schön er ist, was er für mich getan hat, wie wertvoll wirklich du für ihn bist. Nichts kann dich von seiner Liebe trennen. Gar nichts. Er ist begeistert über dich. Er ist ein guter Gott. Und er ist ein guter Gott für unser Umfeld, für unsere Welt. Für die Menschen, die um uns herum eigentlich sterben und die keine Hoffnung haben. Aber du kannst es nicht aus dir heraus machen. Es geschieht wirklich in dem sich zu nahen zu Gott. Gebet ist keine Pflichterfüllung. Man muss beten. Ich finde, Gebet ist Hingabe. Gebet ist Liebe. Und wer liebt, gibt nicht auf. Die nächste Frau, die mich, also eine Frau im Neuen Testament, ist die Hanna. In Lukas 2, 36, Vers 37 lesen wir. Da war Hanna, eine Prophetin, die Tochter Pnoels aus dem Stamm Asser. Die war hochbetagt und hatte nach ihrer Jungfrauenschaft mit ihrem Mann 7 Jahre gelebt. Und sie war eine Witwe von 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Auch diese trat zu derselben Stunde hinzu, pries den Herrn und redete von ihnen allen auf die Erlösung, auf die Erlösung warten in Jerusalem. Also es ist die Geschichte, als Josef und Maria ihren neugeborenen Sohn wirklich in den Tempel brachten, um die Opfer zu bringen. Und dort war Hanna und auch der Prophet Simeon. Jetzt habe ich mir meine Rechnung gemacht. Also wenn sie eventuell mit 16 im Orient hat man so früh geheiratet, ja, da war das vielleicht so, 16 geheiratet hat, war sie mit 23 Jahren Witwe. Und sie war jung, sie hätte noch mal heiraten können. Und sie wählte aber ein Leben des Gebetens und Fastens und das 61 Jahre lang. Was hält jemanden 61 Jahre am Laufen, Tag für Tag am Tempel zu sitzen und zu beten und zu fasten? Was ist das, dass sie 61 Jahre Tag für Tag betet und wirklich betet, dass der Erlöser Israels kommt? Und auch als sie lebte in einer Situation, wo Israel besetzt war von den Römern und die römische Herrschaft auch nicht gerade prickelnd war, das waren schon grausame Herrscher. Aber sie wusste von dieser Verheißung, dass sie den Erlöser sehen wird, und betete 61 Jahre. Und da ist für mich ein Geheimnis drinne. Sie war eine der Ersten, die mit ihren Augen den Erlöser sah, während die anderen im Tempel mit ihren Opfern beschäftigt waren. Diese Zeit, die sie verbrachte in der Gegenwart Gottes, und sie war noch nicht mal, weil das gab ja den Vorhof für Frauen, sie durfte ja nicht in den Hof der Männer hinein, also sie war ja eigentlich von diesem Heiligtum ganz schön weit noch getrennt. Aber offensichtlich hatte diese Frau so eine Leidenschaft für Gott, dass sie nicht aufgab, zu sehen, also zu das zu sehen, was Gott verheißen hat. Und sie war diejenige, die mit Simeon den Erlöser gesehen hat. Beide, Hesekiel und Hanna, sahen den natürlichen Zustand, aber sie kannten Gottes Wort. Sie hatten eine Beziehung mit Gott. Sie kannten seine Verheißungen und sie konnten und wussten, Gott wird handeln. Sie wussten das. Hanna war durch ihr Beten ein Wegbereiter für den Erlöser Jesus und für den Erlöser Israels. Natürlich kann Gott die Dinge alle ohne uns machen, sonst wäre er ja nicht Gott. Ja? Aber er hat sich entschieden, mit dir und mit mir zusammenzuarbeiten. Wo immer Gott etwas Großes tun wird und sich mächtig offenbart, gibt es im Verborgenen Menschen, die den Weg dafür vorbereiten werden. Menschen, die um Gottes Herrlichkeit und Macht wissen, die erfasst sind von seinem Erbarmen, die wirklich ihm in seiner Herrlichkeit begegnet sind und die wollen, dass diese Herrlichkeit sich ausbreitet in ihrem Umfeld, in ihrer Nation, über Nationen hinweg. Und die hören nicht auf zu beten. Gott sucht Beter, Gott sucht eine betende Gemeinde, Gott sucht ein betendes Volk. In Jesaja 56, Vers 7 steht, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein für alle Völker. Und wir haben das auch hier als Gemeinde als Verheißung bekommen, dass es hier ein Haus des Gebetes sein wird. Und das habe ich hier so, ne, mein Traum, Night and Day We Pray, das wäre cool, wenn hier Tag und Nacht eines Tages Gebet und Lobpreis aufsteigt. Was wir heute Morgen gemacht haben, anzubeten, ist Gebet. Ja, man kann, ein cooler Satz schiebe ich mal so nebenbei ein, jemand hat gesagt, der Rainer Harter, der leitet das Gebetshaus in Freiburg, der meinte, Fürbitte ohne Anbetung ist auf die Dauer wie Rudern im Sand. Und da ist was Wahres dran, ja, weil weil das zusammengehört. Man kann Lobpreis und da ist Fürbitte und da ist Lobpreis. Das fließt zusammen. Prophetie, Fürbitte, Lobpreis, Anbetung. Man kann es überhaupt nicht trennen. Da sind die Lobpreiser, da sind die Fürbitter. Das ist alles eins, so wie der Leib eins ist. Wir verändern durch Gebet die Welt. Wir werden verändert im Gebet, hatte ich natürlich schon gesagt. Gebet ist natürlich nicht immer gleich messbar. Aber sei dir bewusst, keines deiner Gebete, was du aus dem Herzen Gottes betest, wird je verloren gegangen sein. Keines deiner Gebete. Keines. Und du fragst dich sicherlich, warum ist dann manches schiefgegangen? Warum passiert manches? Ich bete doch schon so lange. Also die Hanna hat 61 Jahre gebetet, ne, und nicht aufgegeben. Aber wenn wir uns an Daniel erinnern, Daniel, auch ein Prophet im Alten Testament, lebte auch zur gleichen Zeit wie Hesekiel, lebte in der Gefangenschaft. Und der hat auch wirklich gebetet, dass Gottes Volk wirklich wieder in Befreiung hineinkommt. Oder er hat gebetet und dann kam wirklich diese Geschichte, kennt alles, dass der Engel zu ihm kam. Er hatte eine Begegnung mit dem Engel und er hat gesagt, dein Gebet wurde sofort erhört, aber ich konnte nicht gleich kommen, weil ich musste zuerst mit den Fürsten aus Persien kämpfen. Das heißt, wir haben geistliche Widerstände hier auf dieser Erde. Und es gibt Widerstände und es gibt auch Niederlagen und es gibt auch Leid. Auch wir Christen sind mit Leid konfrontiert. Auch wir Christen erfahren Leid. Und da ist nichts etwas, das wir falsch glauben, sondern wir sind in dieser Welt. Das ist ein anderes Thema, über den Umgang mal mit Leid zu predigen, weil das auch wirklich dazugehört. Aber wir haben eine Perspektive, wir haben eine Hoffnung auf die Ewigkeit. Aber jetzt möchte ich euch mal ein paar Geschichten erzählen von Menschen, die im Verborgenen gebetet haben und was da so alles passiert ist. Leider habe ich gerade, es gibt eine gute Serie, die heißt Das Brüllen der Löwen. Ne? Und die hat auch der Johannes Hartl wirklich mal zusammengestellt. Es sind 10 CDs und die eine ist beim Reinhard gelandet und die andere ist bei einer Freundin gelandet. Ah, die Jutta hat sie mit. Ja, guck mal, kann ich... So. Der Detlef hat es als erstes gehört und er hat schon in der Schule darüber gelehrt, habe ich gehört, die Schüler waren ganz begeistert. Das ist die Erweckungsgeschichte, da hat sich einer mal die Mühe gemacht, die Erweckungsgeschichte wirklich von ganz frühen Christen bis in die heutige Zeit wirklich zu studieren. Und Fazit ist, es entstand alles im Gebet. Ja, und ich will euch mal ein paar so anschneiden, aber eine, die ist nicht drauf, und zwar gibt es Alexander der Komet, kennt man nicht, ja? Also Alexander der Komet, der war so um 335 nach Christus, waren in Asien Beamter, ne? Dem ging es gut, junger Mann. Der liest die Bibel und denkt, muss mal die Bibel lesen und wird von einem Wort getroffen, geh hin und verkaufe alles. Dieses Wort hat ihn so getroffen, dass der das total gemacht hat. Und was hat er gemacht? Jetzt würden wir alle sagen, ist das bescheuert. Ja? Der geht für 7 Jahre in die Wüste mit der Bibel und lebt von der Vorhersehung Gottes und betet, also macht eigentlich nichts, außer beten dann noch in der Wüste. Er macht da nichts, augenscheinlich. Eines Tages nach den 7 Jahren kommen 30 Räuber. Die überfallen den armen Mann, der eh noch nichts hatte. Ja, ich weiß gar nicht, was sie da wollten. So, und dann, was macht der? Der predigt das Evangelium. Alle 30 bekehren sich auf einmal. Er denkt sich, was mache ich jetzt mit den 30 Leuten? Und dann hat er gesagt, gut, er geht zurück nach Konstantinopel und gründet ein Kloster. Damals war Konstantinopel wirklich auch ein Zentrum wirklich von Christentum. Innerhalb kurzer Zeit, in diesem Kloster, was hat er gemacht? Haben sich 100 Leute angeschlossen und es waren aber Leute aus verschiedenen Nationen. Das waren Ägypter, Syrer, Perser und noch eine vierte Nation. Die haben sich natürlich sprachlich untereinander nicht verstanden. Was hat er also gemacht, damit die beten? Hat er sie in 4 Gruppen eingeteilt. Damit hatten wir so das erste 24-Stunden-Gebet rund um die Uhr, damit jeder in seiner Sprache Gott anbeten konnte. Innerhalb der Jahre wuchs es an auf 1000 Männer, die Tag und Nacht gebetet haben in verschiedenen Nationen. Eine der ersten Zeichen wirklich von wirklich dem Ausgießen, was Gott tun will, ist Einheit. Ja, ist die Wahrheit Gottes proklamieren. Was daraus folgte, war Mission, weil die sind überall nach Europa dann die Mönche ausgesandt worden und haben neue Klöster gegründet. Das Ganze ging so bis, man, von den Schriften her, ging so bis ins 13. Jahrhundert. So lange blieb das bestehen. Also das war Alexander der Komet, ein bisschen verrückter Typ. In dieser Sache gibt es da, wenn ihr guckt, richtig verrückte Typen. Dann, wir kennen, was ich noch sagen wollte, die ersten Christen beteten morgens, mittags, abends und nachts. In der antiken Zeitrechnung war das zur dritten, sechsten und neunten Stunde und wie gesagt die Nachtwachen. Daraus ist entstanden wirklich dieses, was man sagt im Katholischen, dieses Stundengebet, dieses rund um die Uhr beten, was eigentlich in den Klöstern schon immer da war. Nebenbei gesagt, vorhin hat jemand erzählt, wer waren das, die für einen Priester gebetet hat? Das war die Lisa. Das Priesterseminar, wann immer ich da vorbeigelaufen bin, habe ich die Priester gesegnet, weil da gibt es nämlich auch eine coole Geschichte. Wir hatten im 18. Jahrhundert im Allgäu eine Erweckung unter katholischen Priestern, die wirklich richtig die Gegend dort aufgemischt hat. Ja, also das ist richtig cool zu sehen, wie ein katholischer Priester vom Heiligen Geist erfüllt wurde, ja, und wie er dann wirklich die ganze, also Priesterschaft und die Gegend dort im Allgäu wirklich erweckt wurde. Die nächste Sache war Zinzendorf, das habe ich schon mal gesagt. Zinzendorf, jemand, der ein Graf war und der von seiner frühesten Jugend begeistert war von Jesus. Jesus liebte, Jesus folgen wollte, ihm dienen wollte. Ich hatte schon mal gepredigt über Graf von Zinzendorf. Dieser Zinzendorf lebt in Herrnhut, hat dort ein Anwesen gehabt. Und was hat er gemacht? Verfolgten Christen aus Böhmen ein Zuhause gegeben, weil die wurden um ihres Glaubens willen verfolgt. Und als sie wirklich dort ankamen, haben sie dort einfach so eine Gemeinschaft gegründet. Dann gab es irgendwann mal Zoff, die haben sich nicht mehr verstanden. Dann haben sie gesagt, es geht nicht mehr so. Dann kamen sie in die Kirche von Bertelsdorf, das ist dort in der Nähe, und haben Abendmahl gefeiert. Und ein gewisser Pfarrer Grote, also ich weiß es so gut, weil wir dort waren, und viele Christen dorthin pilgern, ist so eine Pilgerstätte, und jeder Christ schreibt, Herr, tu es wieder, da in dem Buch rein. Ja, und ich hab schon mal erzählt, für die Vineyard habe ich auch schon reingeschrieben. Ja. So, und dann war das so, der Heilige Geist kam, während sie Abendmahl gefeiert haben, auf diese versammelte Mannschaft. Sie lagen sich in den Armen, haben um Vergebung gebetet, haben wirklich einfach sich neu orientiert, und was entstanden ist, sie haben wirklich 24 Stunden angefangen zu beten, Tag und Nacht, in Einheit. Und was ist daraus entstanden? Eine der größten Missionsbewegungen. Und das ist etwas, Gebet endet immer in Mission. Aber nicht, weil ich es muss, sondern weil ich fasziniert bin von Gott. Jetzt kommen wir, Azusa Street, will ich jetzt nicht länger drauf eingehen, auch dort waren zwei Leute oder drei, die einfach angefangen haben zu beten und gesagt haben, wir nehmen diesen Status quo nicht mehr hin, wie er ist, wir wollen Veränderung. Und jetzt kommen wir zu etwas, was mich fasziniert, weil das gar nicht so lange weg ist, das ist die Erweckung auf den Hebriden 1949. Das ist eine Inselgruppe kurz vor Schottland. Da waren zwei hochbetagte alte Ladies. Die eine war fast blind, die andere taub. Die eine hatte Arthritis, aber was hatten die? Die waren entsetzt über den Zustand in ihrer Kirche, dass vor allem keine jungen Menschen mehr in die Kirche kamen. Und sie haben gesagt, das wollen wir nicht mehr so hinnehmen, und sie fingen an, besonders nachts zu beten. Und das taten sie über ein paar Monate, und dann hatten sie eine Vision, dass ein Prediger, der überhaupt nicht dort in den Inseln wohnte, sondern ganz woanders war, das ist der Prediger Duncan Chamberlain. Im Internet könnt ihr das lesen, wenn ihr gut Englisch könnt, steht ganz viel über die Erweckung der Hebriden drin. Ja, auch Predigten oder was der Pastor Duncan Campbell dort gepredigt hat und was dort passiert ist, das steht dort. Und dann gingen sie zu ihrer Leiterschaft, haben die Vision erzählt, und sie fingen an, für 3 Monate zu beten. Und auf Umständen, das würde jetzt zu lang kommen, kam dieser Duncan Campbell dort auf diese Insel. Und was dort passiert ist, das kann man nicht mit Worten beschreiben. Also der Geist Gottes kam praktisch über die ganze Insel. Komplett. Das heißt, das war zum Beispiel sowas, da waren ein paar junge Leute im Tanzclub, voll Party gemacht, würde man heute sagen. Und der Heilige Geist kam in den Tanzclub, da hat keiner gepredigt, keiner. Der kam dort, und die jungen Leute wussten, sie müssen zur Kirche, aber sie wussten nicht warum. Ja? Und dann kamen sie in die Kirche, und eine, so sagte der Pastor, habe ich mir gerade angehört, Pastor Campbell sagte dann, dass eine junge Frau vor ihm Die hat noch gar nicht angefangen zu predigen, noch nichts, ja. Lag vor ihm und sagte, gibt es für mich Gnade, gibt es für mich Gnade. Das waren Menschen auf dem Feld, auf der Feldarbeit, der Geist Gottes kam über sie und sie, ja, also die Kirchen, die standen, die wollten die Tür aufmachen, da standen die Massen der Menschen vor der Kirche und wollten in die Kirche rein. Und alles fing an mit zwei alten Damen, die gesagt haben, wir nehmen den Status quo nicht mehr hin und die im Verborgenen gebetet haben. Jemand sagte, und diese Erweckung ging über mehrere Jahre und es wurde viel Frucht dadurch gebracht. Ja, viele Männer sind dort wirklich auch in den vollzeitlichen Dienst gegangen, waren Pastoren. Also ihr müsst euch mal, das würde zu lang hier ausführen, das mal euch anhören, das ist gewaltig, was Gott dort tut. Jemand sagte mal, durch Gebet wird Erweckung geboren und durch Gebet wird sie am Laufen gehalten. Das ist ein sehr interessanter Satz, lohnt sich drüber nachzudenken. Das Gebetshaus Augsburg möchte ich hier erwähnen und ich erwähne es auch deswegen, weil mich das dort irgendwie viel auf die Reise mitgenommen hat, zum Gebet zu entdecken auf einer anderen Art und Weise. Dort Gebet zu erleben als eine Freude, als etwas Schönes, etwas, was nicht wirklich ermüdend ist, was manchmal herausfordert, weil du auch nicht immer alles fühlst. Jemand hat mal gesagt, Gebet ist wie, du steigst so auf den Berg, ja, macht schon ein bisschen was mit dir, also du musst dich schon entscheiden, aber es ist faszinierend. Die haben dort gebetet, weil in ihrer Gegend ging diese Prostitution und gesetzlich wurde dort der Straßenstrich verboten. Es gibt dort keinen Straßenstrich mehr. Und sie sagen, natürlich wissen wir, es haben auch andere gebetet, aber das ist ja etwas, was verändert. Ja. In ihrer Gegend, wo sie sind, wo sie beten, gibt es keinen Arzt mehr, der Abtreibungen macht. Ich habe neulich in der Schule darüber erzählt, über das Rotlichtviertel in Amsterdam. Dort gibt es ein Rotlichtviertel, das kennt ihr alles, wo die Frauen wirklich zur Schau gestellt werden. Und es gibt auch Touristenführungen durch das Viertel. In diesem Bericht, wo ich euch erzählt habe von einer jungen Frau, die da so Loverboys aufgesessen ist, sie sagt, von 100% Prostitution sind 97% Zwangsprostitution. Sagt niemand, man macht es freiwillig. Und nur mal nicht, um zu schocken, eine Prostituierte ist so im Schnitt, hat sie in der Nacht 20 Freier. Und was das mit einer Frau macht? Und wir haben die Antwort. Wir haben die Antwort. Weil wir können vor den Thron Gottes treten und sagen, Herr, das wollen wir nicht mehr zulassen. Und Gott schenkt dann Möglichkeiten, dass wir das auch umsetzen können. Weil er redet und sagt, so wie zu Hesekiel, Weissage. Und wir fangen an, wenn Gott zu uns spricht und sagt, tu das. Jedenfalls gibt es mitten in diesem Rotlichtviertel ein Gebetshaus. Mitten in der Dunkelheit etwas, wo Licht ist. Und diese Menschen können, wenn sie aus dem Fenster gucken, die Prostituierten sehen in ihren Fenstern und sie beten Tag und Nacht dort. Und diese Woche habe ich einen Artikel bei uns in der Rheinpfalz gefunden, so klein, dass die holländische Regierung ab 2020 verbietet, dass Touristenführung durchs Rotlichtviertel gemacht wird. Nun sag mir mal einer, das passiert nicht durch Gebet. Und das ist ein Anfang und ich bin mir sicher, dass es damit zu tun hat, dass die da sitzen und beten. Ja? Und 2019 fangen sie schon an, dass es ab nach 19 Uhr nicht mehr geschieht. Und auch das, das ist, da kannst du sagen, naja, aber sie sind ja immer noch da, aber es ist ein Erfolg. Weil was ist das da, wenn da noch Touristenführung durchgemacht wird, durch das Elend der Welt? Also da wird es mir anders. Du und ich, wir sind Mittler, wir sind Priester. Gott lädt dich ein, wirklich in den Riss zu treten. Es gibt die Bibelstelle, ich suchte jemanden mit meinen Augen und durchstreifte das Land, ob ich nicht jemanden finden würde, der für mich in den Riss tritt. Und wofür darf Gott dich in den Riss treten? Wir sind nicht berufen, für alles zu beten. Ja, aber Gott gibt dir ein Mandat. Wofür hast du ein Mandat? Das darfst du Gott fragen. Wohl hat jeder Christ ein Mandat, für sich selbst und seine Beziehung für Gott zu beten. Für deine Familie hast du ein Mandat. Für deine Nachbarn hast du ein Mandat. Für deine Kollegen hast du ein Mandat. Für deine Gemeinde hast du das Mandat. Und auch für die Stadt. Das ist, wo ich glaube, dass jeder Christ ein Mandat hat, zu beten und in den Riss zu treten. Und jetzt will ich auch noch sagen, und darüber hinaus kannst du Gott fragen. Kannst du sagen, Gott, was ist das, was mich bewegt? Es gibt nicht die Form des Gebetes, die richtig ist. Auch das, da könnte ich jetzt, das würde zu weit führen. Es gibt so viele Arten, wie wir beten können. Es gibt so viele Dinge, wie wir mit Gott, und das ist das, was es so einzigartig macht. Dann gibt es mal die Zeit, wo du nur still bist vor Gott und gar nichts tust. Dann gibt es die Zeit, wo du anfängst zu proklamieren die Wahrheit Gottes. Dann gibt es die Zeit, wie Delcy vorhin gesagt hat, du fängst einfach nur an zu singen, weil Lobpreis ist das, wo Gott drin wohnt. Und ich bin mir sicher, wenn wir anfangen, auf den Städten und Plätzen Lobpreislieder zu singen, verändert sich die Atmosphäre, weil die Herrlichkeit Gottes kommt. Es gibt so viel, es gibt dieses Beten mit dem Wort Gottes. Es gibt einfach das, was auf deinem Herzen ist, zu beten. Also das ist einfach so, so viel. Gott nimmt dein schwaches Gebet und verändert damit die Welt. Jemand sagte mal, wie du beten sollst, steht in der Bibel, was du beten sollst in der Zeitung. Und es geht mir manchmal so, ja, dass ich wirklich die Tageszeitung lese und dann fällt mir ein Punkt in der Zeitung auf und ich merke, boah, hier möchte ich für in den Riss treten. Da möchte ich, dass Gott wirklich das verändert. Siehst du das immer? Nein. Ich habe euch schon mal erzählt, das war auch, du hast es erzählt, ne? Ich wohne ja jetzt dort, wo die ganzen Schulen sind. Und mir macht es wirklich Spaß, früh morgens zu beten, wenn alle, weiß nicht, hunderte von Schülern an meinem Fenster, ich wohne jetzt unten, vorbeiziehen und sie zu segnen und zu beten, dass die Menschenliebe Gottes, die heilbringend ist, allen Menschen zu erscheinen, dass diese heilbringende Gnade Gottes diese Schüler erreicht. Sehe ich es jetzt? Nein. Genauso macht es mir Spaß zu beten, also oder weiß ich, schnage ich dem Teufel ein Schnippchen, zu beten, dass jeder Mensch, der sich in meiner Stadt das Leben nehmen will, die Liebe Gottes erfährt und es nicht tut. Kann ich es messen? Ich kann es nicht messen. Aber ich merke wirklich, es ist Gottes, ne? Gott sagt, ich will, dass du lebst. Ich habe nicht Gefallen an dem Tod des Gottlosen. Ich will, dass alle Menschen errettet werden. Und wie sehr muss ein Mensch leiden, dass er die Hoffnung aufgibt zu leben? Wie sehr? Und es ist nur Gott und er nimmt dein Gebet und es kann sein, dass du Menschenleben rettest. Okay. Jetzt möchte ich einfach, und ich hoffe jetzt, dass ich so, warte mal auf die Zeit, oh, noch nicht mehr so viel. Also nochmal anzufangen, alles beginnt mit ihm. Vor ihm zu sein, ihn anzuschauen, sein Herz zu erkennen. Die Janet sagte im letzten Jahr, es wird eine Erweckung im Gebet in unserer Gemeinde geben. Ich glaube das. Ja. Die Beziehung mit dem Allerhöchsten ist das Schönste. Weil ich will euch heute nicht aufrufen, noch mehr zu beten, sondern eine Einladung zu mehr Intimität mit ihm. Johannes Hartl sagte mal, Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Dies ist so mein Leitsatz. Und der fasziniert mich immer wieder. Ich möchte euch zum Abschluss mal ein paar Leute vorstellen. Falls du nicht weißt, es gibt hier seit 20 Jahren betet die Gerlinde jeden Dienstag hier für die Anliegen der Gemeinde. Gerlinde, steh mal auf. Sie betet jeden Dienstagabend für die Anliegen der Gemeinde. Vielleicht hast du Freude. Und wenn es nur einmal im Monat ist, nicht jede Woche, aber komm doch einmal im Monat, einfach für die Sachen der Gemeinde zu beten. Ich weiß nicht, ob der Björn da ist. Björn, bist du da? Der Björn ist nicht da. Doch? Ja? Unser Björn betet seit gut anderthalb Jahren. Betest du jeden Montag für die Erweckung im Rhein-Neckar-Gebiet, hinten im Gebetsraum. Am Dienstag, die Monika Trog, wo bist du? Monika, auch seit über anderthalb Jahren mit der Brigitte Knoll. Sie beten für verfolgte Christen und für Aktuelles in der Weltgeschichte. Ne? Mittwoch um 15 Uhr seit weit über einem Jahr Renate und Peter. Sie beten für Barmherzigkeit und Heilung. Renate und Peter, steht mal auf. Donnerstag wird ab April die Delzi beten. Ich nenne es jetzt mal noch Mission Impossible. Wir haben noch keinen Namen gefunden. Einmal in der Woche um 10 Uhr. Donnerstagabend beten seit 2 Jahren Larissa, Pascal und ich für Familie. Familie in unserer Gemeinde, für Familien in unserer Stadt, für Dinge. Und das seit weit über ein Jahr. Und freitags werden Peter und Renate ab April auch wieder in bestimmten Rhythmen anfangen zu beten. Und sie haben das auch schon seit einem Jahr gemacht. Also ihr seht schon, es läuft Gebet. Zusätzlich gibt es noch Gebet vorm Gottesdienst. Jeden Sonntag sind wirklich Leute da, die weit vor einer Stunde, bevor es hier alles anfängt, da stehen und zu beten. Also merkt ihr, da passiert schon was. Ich wollte es nur mal erwähnen. Und falls ihr Freude habt und merkt, so hier, das Thema spricht mich an, ich würde gerne für Familien beten oder gerne für Heilung beten oder für die Anliegen der Gemeinde, geht doch auf die Leute zu und sagt, hey, ich kann nicht jede Woche kommen, aber einmal im Monat würde ich gern kommen. Oder wenn du sagst, hey, ey, es gibt ein Thema, was mir brennend auf dem Herzen liegt, ich würde gerne eine Stunde übernehmen, dann komm einfach zu mir und sprich mit mir. Ich möchte euch einladen. In Römer 8, Vers 26 steht, ebenso kommt auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst vertritt uns in unaussprechlichen Seufzern. Und ich glaube, dass der Heilige Geist uns nicht alleine lässt, wenn wir in den Riss treten, aus Liebe zu ihm, weil wir so verliebt sind in ihn. Und die Welt wird sich durch uns verändern. Ich möchte abschließen mit einem Gebet, was über 1000 Jahre alt ist. Weit über 1000 Jahre. Und zwar ist es erstmals so erwähnt um 387 bei der Taufe des heiligen Augustinus und Ambrosius in der Kirche von Mailand. Als sie sich haben wirklich taufen lassen, so sagt man, ist der Geist Gottes über die gekommen und die haben Wechselgesang im Heiligen Geist angestimmt. In der ursprünglichen Form ist es 690 überliefert bei den Mönchen in Bangor in Irland. Und wenn ihr es hört, dieses Gebet, werdet ihr es bestimmt erkennen. Das hat die Überschrift Tadeum Laudamus. Dich, Gott, loben wir. Dich, den Herrn, bekennen wir. Dich, den ewigen Vater, betet der ganze Erdkreis an. Dir jauchzen alle Engel zu. Dich rühmen die Himmel und die Gewalten. Dir singen Cherubim und Seraphim mit unaufhörlichem Lobpreis. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott Zebaoth. Himmel und Erde sind erfüllt von deiner Herrlichkeit und Majestät. Dich lobt der herrliche Kreis der Apostel. Dich ehrt die selige Schar der Propheten. Dich rühmt das weiß gekleidete Heer der Märtyrer. Dich bekennt die heilige Kirche in aller Welt. Den Vater in unermesslicher Majestät. Deinen einzigen wahren Sohn Jesus. Und den Heiligen Geist, den Tröster und Fürsprecher. Du, König der Herrlichkeit, Christus, du bist des Vaters ewiger Sohn. Du hast es auf dich genommen, die Menschheit zu erlösen und hast dich nicht gescheut, von einer Jungfrau geboren zu werden. Du hast durch deinen Sieg über die Macht des Todes den Glaubenden das Himmelreich erschlossen. Du sitzt zur Rechten Gottes in der Herrlichkeit des Vaters und wirst als Richter wiederkommen. So glauben wir. Darum bitten wir dich, hilf deinen Dienern, welche du mit deinem kostbaren Blut erkauft hast. Schenke uns mit all deinen Heiligen die ewige Herrlichkeit. Herr, heile dein Volk, segne dein Erbe Israel. Führe es und trage uns bis in Ewigkeit. Dich beten wir an von Tag zu Tag. Unaufhörlich loben wir deinen Namen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Bewahre uns in Gnaden, Herr, vor Sünde. Erbarme dich unser, erbarme dich unser. Deine Barmherzigkeit sei über uns, so wie wir auf dich hoffen. Auf dich, Herr, habe ich meine Hoffnung gesetzt. Ich werde nicht zu Schanden in Ewigkeit. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und alle Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Alles beginnt mit ihm und dem Anschauen seiner selbst. Du musst nichts tun aus eigener Kraft. Schau sein Herz an und unser Herz wird verwandelt. Ich sage nicht, dass ich es schon ergriffen habe. Ich bin noch auf dem Weg und es gibt noch viel zu entdecken. Aber es fasziniert mich, mit diesem leidenschaftlichen Gott unterwegs zu sein. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Liebe, und ich erhebe.